Ursula von der Leyen ist nicht gerade für ihre Bescheidenheit bekannt. Wer der EU-Kommissionspräsidentin regelmäßig zuhört, kennt ihre Neigung zu Superlativen. Die EU bekommt das erste KI-Gesetz der Welt. Die EU ist der größte Binnenmarkt des Erdballs. Die EU bekommt die modernsten Batteriefabriken. Kein Wunder also, dass von der Leyen auch beim EU-Haushalt gigantische Summen aufruft. 2 Billionen Euro. Das ist die Forderung der EU-Kommission für die mittelfristige Finanzplanung von 2028 bis 2034. Wird diese Rekordsumme tatsächlich nach Brüssel gehen? Aktuell gibt es einen Streit zwischen Nettozahlern wie Österreich und Deutschland und Nettoempfängern wie Spanien, Italien oder Polen. Zum EU-Haushalt begrüßen wir den Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Hallo Oliver.
Hallo Benjamin.
2000 Milliarden Euro wollen EU-Kommission und auch EU-Parlament. Dass die EU viel Geld verteilt, ist ja bekannt. Aber wie groß wäre dieser Haushalt im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
Ja, das wäre natürlich ein gewaltiger Sprung. Der laufende EU-Finanzrahmen, der liegt im Moment bei rund 1,2 Billionen Euro. Und jetzt reden wir über 2 Billionen Euro verteilt auf 7 Jahre. Das ist aber nicht ein bisschen mehr, sondern das ist einfach eine völlig neue Größenordnung. Das sind 80% mehr. Brüssel sagt dazu, das sei ambitioniert, das wörtliche Zitat. Als Nettozahler, wie Deutschland einer ist oder wie Österreich einer ist, sagt man schlichtweg, das ist ein bisschen teuer. Und in Österreich und in Deutschland sagen sich natürlich auch die Hauptstädte oder die Regierungen, wenn das so kommt, dann sind die Rechnungen, die Brüssel an Wien und an Berlin schicken wird, immer höher und wir können das einfach gar nicht mehr bezahlen.
Ambitioniert ist ja erstmal ein sehr positives Wort. Wir können das ja übernehmen. Wofür soll denn dieser ambitionierte EU-Haushalt dann verwendet werden?
Offiziell für alles, was so richtig politisch wichtig klingt. Verteidigung, Ukraine, Migration, Grenzschutz, Klimapolitik, Industriepolitik, Landwirtschaft, you name it. Das Problem ist, die EU definiert inzwischen fast jeden großen Politikbereich als wichtige europäische Aufgabe. Und das ist ein Unterschied zu früher. Früher ging es um den gemeinsamen Binnenmarkt, es ging dann um die gemeinsame Währung, es ging um eine Agrarpolitik, das ist ja eines der Wurzeln der EU überhaupt, und es ging darum, einzelne Regionen zu fördern. Und heute will Brüssel einfach alles. Das will die Industrie retten, das Klima retten, die Verteidigung aufbauen, die Migration irgendwie im Zaum halten oder finanzieren oder wie auch immer. Und das ist das, was das Schwierige ist. Man erkennt die Prioritäten nicht mehr.
Diese größten Punkte, die es da im Haushalt gibt, sind nach wie vor die Agrarsubvention und die Regionalförderung. Was steckt hinter diesem Begriff der Regionalförderung?
Das ist die Idee, dass man gewisse Regionen fördert, die strukturschwach sind, die wirtschaftlich schwach sind und so einen Ausgleich innerhalb Europas hinbekommt. Also im Grunde genommen sowas wie der Länderfinanzausgleich. Auf der deutschen Ebene gibt es so einen EU-Regionenausgleich, so dass das zu einer Nivellierung innerhalb Europas führt. Das ist an sich ein richtiger Gedanke. Nur der Gedanke, den müsste man auch mal zu Ende führen, denn irgendwann sind diese Regionen natürlich angeglichen. Aber dann müsste ja irgendwann mal Schluss sein mit dieser Förderung. Und was passiert ist, dass diese Förderung immer weitergeht und immer weitergeht. Und es ist am Ende keine Förderung mehr mit einem Ende, sondern es ist eine Alimentierung übers Lebensende hinaus.
Wenn das doch so richtig ist, betrachte das doch mal aus der Perspektive eines Bayern oder eines Schwaben. Der muss erstmal Länderfinanzausgleich zahlen an beispielsweise die Bremer oder die Berliner, aber darüber hinaus auch noch an Polen, Rumänen oder Bulgaren. Also eine Angleichung der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union bedeutet ja, wenn es dem einen besser gehen soll, dann wird es dem anderen wohl auch ein bisschen schlechter gehen.
Da wäre ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen vorsichtig, denn so wie du argumentierst, gehst du von so einer Nullsummen-Idee aus. Das heißt, es gibt einen Topf Geld oder es gibt ein Vermögen. Und wenn man das Vermögen anders verteilt, dann muss der eine mehr und der andere weniger haben. In Wahrheit haben wir natürlich Wachstum und Fortschritt. Das heißt, es gibt tatsächlich auch mehr Geld. Es wird mehr verdient, es wird mehr erwirtschaftet und insofern lässt sich auch mehr verteilen. Aber vom Prinzip her ist es natürlich richtig, was du sagst, dass der fleißige Schwabe, der nicht nur Deutschland am Laufen hält, jetzt auch noch gezwungen wird, deutlich mehr am Ende an die EU zu überweisen. Das ist schwierig nachzuvollziehen, zumal je weiter der Empfänger solcher Leistungen, solcher Zahlungen weg ist, desto intransparenter wird das Ganze. Und das ist ja der zentrale Vorwurf. Die EU ist einfach ein völlig intransparenter Haufen. Und in dem Augenblick, wo die noch mehr Geld dort haben wollen, müssten sie eigentlich noch viel transparenter erklären, wozu sie das eigentlich gebrauchen.
Wachstum und Fortschritt, das müssen die Deutschen mittlerweile schon im Duden nachschlagen, denn Wachstum ist in Deutschland nicht mehr, das ist Negativwachstum, das ist auch ein Euphemismus, es ist Schrumpfung oder Stillstand in Deutschland und in Österreich sind lange Zeit auch nur die Schulden gewachsen. Also diese Nettozahler Deutschland und Österreich stehen wirtschaftlich nicht gut da, wohingegen es andere Länder gibt, die prosperieren und bei denen es nach vorne geht. Und jetzt haben wir also auf EU-Ebene ja auch diese Debatte. Da gibt es die eine Gruppe der Staaten, die diesen EU-Haushalt nicht befürworten und die anderen befürworten ihn. Erklär uns mal, welche Lager da gerade aufeinandertreffen.
Na, man hat natürlich die Nettozahler, also Deutschland und Österreich, man hat die skandinavischen Länder, man hat die Benelux-Länder, vor allen Dingen die Niederlande. Die zahlen mehr in den EU-Haushalt ein, als sie rausbekommen. In Deutschland ist dieses Saldo, was da verbleibt, liegt etwa derzeit bei so 16 bis 18 Milliarden Euro, die mehr eingezahlt werden, als Deutschland dann wieder zurückerhält aus irgendwelchen Fördertöpfen. Und alle Länder, die diese Nettozahlung betreiben, die zu diesem Club gehören, die sind natürlich bei so einem extrem aufgeblähten Haushaltsvorstellungen der EU-Kommission jetzt extrem hellhörig geworden. Sie stellen fest, das bedeutet eine erheblich höhere Belastung. Auch diese Länder, denen geht es ja meistens nicht gut. Und wenn jetzt eine größere Rechnung aus Brüssel kommt, dann wird es eben kritisch. Das ist die eine Seite, die Nettozahler, die kämpfen also dagegen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Nettoempfänger, das heißt diejenigen, die weniger einzahlen, als sie rausbekommen. Das sind vor allen Dingen die südeuropäischen, aber auch die osteuropäischen Länder. Polen gehört bei den östlichen Ländern zu den deutlichen Gewinnern bei diesem Verteilungsmechanismus. Und die haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass sie noch mehr bekommen und dass dieser EU-Haushalt noch größer ist und dass sie noch mehr davon profitieren. Insofern hat man da eine Grenze zwischen den Nettozahlern und den Nettoempfängern und die organisieren sich gerade und das gibt ein fröhliches Hauen und Stechen.
Die Europäische Kommission zeigt auf ihrer Homepage auch so eine Art Tortendiagramm, wo das Geld dann hinfließen soll. Und da findet sich dann auch ein Posten, der nennt sich Next Generation EU. Das ist ein Schuldenprogramm, was während der Corona-Maßnahmen auferlegt wurde, was dazu dienen sollte, die Maßnahmen abzufedern und die wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. So war das damals gedacht. Warum steht das jetzt da drin? Welche Auswirkungen hat das jetzt?
Ja, das war ja der ganz große Tabubruch. Die EU war bis zu diesem Programm konstruiert als eine Gemeinschaft, die kein eigenes Geld hatte. Also die hat sich immer das von den Mitgliedsländern geholt und hat es dann verteilt. Und mit Next Generation EU, also diesem Programm, um den Corona-Einbruch abzufedern, hat sie zum ersten Mal in ganz großem Stil eigene Schulden aufgenommen, die natürlich dann wieder am Ende von den Zahlungen der Länder zurückgezahlt werden müssen. Und da gibt's jetzt das Problem, dass die Zinsen natürlich gestiegen sind. So wie wir das alle erleben, wenn wir einen Kredit haben und den gerade umschulden, dann ist der in der Regel teurer, als er das vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch gewesen ist. Und das passiert jetzt auch genau der EU. Und da liegt ein entscheidender Grund, weswegen dieser Haushalt jetzt deutlich ambitionierter oder deutlich größer ausfallen muss. Die Zinszahlungen für dieses Next Generation Programm, die ufern aus, die muss ich jetzt begleichen. Und dann kommt man natürlich bei kühler Betrachtung zu dem Schluss, viel von dem Geld, was die EU braucht, sind jetzt auch keine Investitionen mehr, sondern am Ende geht es um die Begleichung von Schulden.
Wir haben jetzt also diesen Corona-Fonds Next Generation EU. Also da wurden dann gemeinsame Schulden aufgenommen. Das war ja eigentlich so in den Verträgen nicht geregelt. Dann eine eigenständige EU-Armee wird derzeit immer wieder debattiert und in die europäische Verteidigungspolitik in ein gemeinsames soll mehr Geld fließen. Dann geht es jetzt auch um eigenständige EU-Steuern, die diskutiert werden. Die waren eigentlich auch nicht vorgesehen. Also sehen wir hier einen schleichenden Weg der Ausweitung von Kompetenzen?
Auf jeden Fall. Die EU geht weg von diesem Thema, dass sie ein Staatenbund ist, der mal bei einigen Themen zusammenarbeitet, der immerhin auch diese gemeinsame Währung auf den Weg gebracht hat, wahrscheinlich das spektakulärste Projekt überhaupt, der aber dann auch viel den einzelnen Staaten überlässt und sie geht immer mehr in Richtung Bundesstaat, das heißt in Richtung Zentralbehörde, in der viele Politikbereiche geregelt und eben dann auch subventioniert oder bezahlt werden soll. In Wahrheit ist ja die Tatsache, dass Geld zur Verfügung steht und in diese Politikbereiche verteilt werden soll, eine Form von Macht. Jemand, der Geld verteilen kann, der übt auch Macht aus. Und das genau ist das, was in der EU jetzt passiert.
Welche Möglichkeiten gäbe es, das Geld eben nicht direkt von den Mitgliedstaaten und damit von den Bürgern zu nehmen? Was könnte man noch machen, um die EU auf breitere Beine zu stellen?
Naja, um sie finanziell auf breitere Beine zu stellen, da gibt es ein paar Ansatzpunkte, die sie ja auch schon machen. Eines der beliebtesten Themen vor dem Thema Klimaschutz und Klimawandel, aus dem Emissionshandel Geld einnehmen, das passiert bereits. Es gibt diesen CO2-Grenzausgleich, es gibt Abgaben auf Tabak, auf Elektroschrott, die diskutiert werden. Es ist sogar in der Diskussion, große Konzerne, die über 100 Millionen Euro Umsatz machen, direkt zu besteuern. Das ist nicht durch, aber die Pläne gibt es. Es gibt die Digitalsteuern. Der politische Trick dabei ist immer, das klingt dann nicht immer wie ein höherer Beitrag für die Mitgliedstaaten, sondern man holt es sich direkt aus einer Branche von Unternehmen. Der Mechanismus ist natürlich überall der gleiche. Am Ende muss das ja jemand bezahlen. Es bezahlen die Unternehmen, es bezahlen die Verbraucher, es bezahlen die Steuerzahler. So eine EU-Abgabe, die verschwindet ja nicht einfach im luftleeren Raum. Der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt, wie man das von Brüsseler Seite organisiert.
Wir hatten den Brexit. Wir erleben auch starke EU-kritische Parteien wie die AfD oder die FPÖ. Solche Kräfte gibt es ja in vielen Ländern. Weniger Europa, weniger Regulierung und weniger Geld für Brüssel sind da Forderungen. Wie schafft es die EU aber trotzdem immer wieder, ihre Macht weiter auszubauen?
Die EU kommt aus einer historischen Situation und ist damals auch gegründet worden, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und als man sich überlegte, wie kann man auf Dauer eine gedeihliche Zusammenarbeit in Europa fördern. Das Problem bei der EU ist, dass sie diese Zeit eigentlich linear fortführt und immer noch sagt, okay, mehr Integration führt uns am Ende zu einem besseren Ergebnis. Dass irgendwann auf dieser Zeitachse, also seit den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute in die 20er Jahre dieses Jahrtausends, sich das geändert hat und sich die Interessenlage auch geändert hat und möglicherweise Organisationsformen auf nationaler Ebene an Berechtigung zurückgewonnen haben oder man gesehen hat, okay, so funktioniert es nicht, wenn wir das alles abgeben. Das ist in Brüssel nicht angekommen, sondern dieser Planet Brüssel, der fliegt in seiner Umlaufbahn, die in den 60er Jahren ihre Berechtigung hatte, aber inzwischen deutlich anders mal austariert werden müsste. Das hat aber offenbar keiner gesehen. Und deswegen diese nationalen Strömungen, die du da beschrieben hast, die haben natürlich recht und die versuchen, diese Umlaufbahn aus dem Kreislauf zu reißen.
Der 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union steht zur Debatte. Der soll dann ab 2028 gelten. Dem Vernehmen nach möchte Brüssel allerdings noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen und dem beginnenden Wahlkampf im Frühjahr 2027 fertig werden damit. Wir bedanken uns bei Oliver Stock.
Gerne.